Ich möchte heute Morgen einen ganz kurzen Bibeltext mit euch zusammen lesen, der es aber in sich hat. Matthäus 8. Matthäus Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Es geht in diesen vier Versen um die Heilung eines Aussätzigen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Als er, Jesus, aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm: Sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Nun, diese Geschichte beginnt mit dem Satz: als Jesus vom Berg herabstieg. Letztes Jahr hatte ich auch das Vorrecht, den Abschlussgottesdienst der Jugendkonferenz zu halten, und da habe ich über die letzten Verse aus Matthäus 7 gepredigt. Also dieser Text, der schließt jetzt direkt an das, was die Jugendlichen, die an der Jugendkonferenz letztes Jahr teilnahmen, gehört haben. Es ist ja dieses Gleichnis vom klugen und törichten Baumeister. Und da sagt Jesus: Wer diese meine Worte hört. Welche Worte sind das? Erinnert ihr euch, ihr Jugendlichen? Es sind die Worte der Bergpredigt. Wer diese meine Worte hört, die Worte der Bergpredigt, und sie tut, dem vergleiche ich einem klugen Baumeister. Also Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7, das waren die Worte der Bergpredigt. Und wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Baumeister. Und mein Thema letztes Jahr war: sei ein kluger Baumeister. Also ihr Jugendlichen, die ihr da wart, ich hoffe, ihr habt im letzten Jahr als kluge Baumeister euer geistliches Lebenshaus gebaut, indem ihr einfach die Worte Jesu umsetzt in eurem Leben. Und dann könnt ihr euer Lebenshaus auf dem Felsen bauen. Und wenn dann die Stürme kommen und vielleicht mal so eine Elitearmee der Ägypter euch auf den Fersen ist, dann könnt ihr die mächtige Hand Gottes erleben, den Sieg Jesu in eurem Leben. Aber wenn du die Worte Jesu nicht hörst und nicht tust, dann werden diese Worte, die Licht sind auf unserem Lebensweg, sich verfinstern. Und Jesus warnt einmal: Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Leider erlebt man es manches Mal, dass Geschwister, die auch viele Jahre treu mit dem Herrn Jesus gingen, plötzlich ganz von Jesus sich entfernen, ganz vom Wege abkommen. Also es ist wichtig, dass wir das, was wir hören, auch tun. Glaubensgehorsam nennt die Bibel das. Ist nicht mehr unbedingt das wichtigste Thema in vielen evangelikalen Gemeinden. Da predigt man lieber über den lieben Gott. Aber es ist doch interessant, Jesus kommt also nun von der Bergpredigt den Berg herunter. Eine große Volksmenge folgt ihm, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende, seine Jünger ganz nah bei ihm und natürlich auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die haben den ja ganz kritisch beäugt. Was macht denn der Mann da, zu dem alle Leute gehen? Und was begegnet er oder wem begegnet er? Einem Aussätzigen. Schon interessant. Wenn ihr die Geschichte lest in Lukas 9, die Geschichte vom Berg der Verklärung, da war es ähnlich. Also Jesus begibt sich mit den Jüngern auf den Berg der Verklärung und sie haben dort oben eine wunderbare Erfahrung. Jesus offenbart sich ihnen in seiner Herrlichkeit. Und was passiert, als Jesus dann von diesem Berg der Verklärung herabsteigt? Kommt ihm ein Mann entgegen: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Irgendwie, wenn Jesus mit seinen Jüngern vom Berg herabkommt, trifft er immer auf Probleme. In unserer Geschichte ein Aussätziger, beim Berg der Verklärung ein Besessener. Und hört mal, am Montag, da steigen wir herab vom Berg. Hier von Hohe Grete, in unser Berufsleben. Gestern habe ich mit einem Bruder telefoniert, der hat einen guten Freund. Und sie reden natürlich, er bezeugt Jesus bei ihm, aber er ist noch nicht gläubig. Und dann erzählte er mir gestern, sein guter Freund, er ist verheiratet, lebt nun in Absprache mit seiner Frau in einer offenen Beziehung. Also wenn einer nicht weiß, was das bedeutet, Mann und Frau haben sich entschieden, jeder kann jetzt mit jedem, wo ihm gerade sympathisch ist, ein sexuelles Verhältnis eingehen, und das ist dann also nach Absprache von Mann zu Frau und Frau zu Mann in Ordnung, und das nennt man dann eine offene Beziehung. Das ist der Aussatz der Welt. Und Jesus hat gesagt, in den letzten Tagen, bevor er wiederkommt, da wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Das griechische Wort heißt eigentlich über die Ufer treten, und wir wissen, wenn die Flüsse über die Ufer treten, dann reißen sie alles mit sich und alles wird zerstört. Und wisst ihr, offene Beziehungen, das ist ja noch nicht einmal das Allerschlimmste, es geht ja noch schlimmer. Es gibt ja jetzt mittlerweile Polyamorie, schon mal gehört? Dass also ein Mann mit mehreren Frauen oder eine Frau mit mehreren Männern zusammenlebt, und was man sich alles so denken kann, von dem habe ich vor 40 Jahren noch nicht einmal was gehört, das war völlig unbekannt. Aber heute wird das nicht nur im Geheimen praktiziert, sondern offen ausgelebt. Das ist der Aussatz der Sünde, der sich hineinfrisst in eine Gesellschaft, die Gott nicht mehr kennt, die Gott nicht mehr will. Nun, ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit Aussatz und Aussätzigen. Und da habe ich gesehen, die Bibel nennt Aussätzige ohne Namen und sie nennt aber auch Aussätzige mit Namen. Das ist interessant, 7 Personen in der Heiligen Schrift werden mit Namen bezeichnet und diese 7 Personen haben Aussatz. Andere Aussätzige werden auch erwähnt, aber ohne Namen. Aber 7 Personen werden mit Namen genannt. Ich glaube, das hat einen tieferen Sinn. Im Neuen Testament lesen wir, als nun Jesus in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen. Da haben wir einen Aussätzigen im Neuen Testament, der wird mit Namen genannt, Simon. 6 weitere werden uns im Alten Testament genannt. Gucken wir uns die Person mal kurz an. Da ist Näman, der Syrer, der Heide. Für die Juden waren ja die Heiden alles Aussätzige, Sünder. Ja, sie bezeichneten sie abfällig sogar als Hunde. In 2. Könige 5 ist diese Geschichte, ihr kennt sie alle. Elisa gebietet ihm, aufgrund seines Aussatzes solle er 7-mal im Jordan untertauchen und dann würde er geheilt werden. Und er tut das und er taucht beim 7. Mal wieder auf und der Aussatz ist gewichen. Und jetzt ist aber etwas Interessantes. Jesus nimmt Bezug auf diese Geschichte, nämlich in Lukas 4, 27. Und da sagt Jesus, und jetzt hört einmal, viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Viele Aussätzige in Israel, dem erwählten Bundesvolk, das ja so fromm ist. Aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Näman der Syrer. Ist doch schon komisch, oder? Viele Aussätzige, sie hatten das mosaische Gebot, sie hatten den Bundesgott, der mit mächtiger Hand Wunder und Zeichen unter ihnen wirkte, aber keiner der Aussätzigen in diesem so frommen Volk wurde vom Aussatz gereinigt. Aber dann kommt ein Heide Und er ist einfach dem prophetischen Wort gehorsam. Er gehorcht dem Worte Gottes durch den Propheten und der wird gereinigt. Könnte es sein, dass niemand im Volk Israel gereinigt wurde, weil keiner dem Worte Gottes gehorsam war? Ich glaube, das kann man irgendwie rauslesen, oder? Die zweite Person im Alten Testament, die mit Namen genannt wird, hat mich erstaunt. Mose. Wusstet ihr das? Dass Mose einmal vom Aussatz befallen war? Mose widersteht einen Augenblick dem Willen Gottes. Und dann lesen wir, und der Herr sprach zu ihm, strecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in den Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war sie voller Aussatz. Und dann sprach Gott zu ihm, strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und als er sie wieder herauszog, war die Hand frei von Aussatz. Aber einen Moment war da Sünde im Leben von Mose, ein Widerstreben gegen Gottes Auftrag, gegen Gottes Willen. Und für einen Moment wird seine Hand aussätzig. Drittens, Miriam. Miriams Rebellion. Ihr kennt die Geschichte. Miriam und Aaron fangen an, gegen Mose, den von Gott gesetzten Leiter, schlecht zu reden. Und dann kommt Gott und dann heißt es, da sprach der Herr plötzlich. So ganz plötzlich kommt er dann in die Situation und dann spricht er zu den dreien, zu Aaron, zu Miriam, die schlecht geredet hatten über Mose und zu Mose, kommt zur Stiftshütte und da will ich mit euch reden. Und dann kommen sie zur Stiftshütte und Gott kommt in der Wolkensäule hernieder und spricht zu ihnen, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging und die Wolke wich von der Stiftshütte und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Also ich habe noch nicht rausgefunden, warum Aaron verschont blieb, ich weiß es nicht, aber in dem Fall hatte Gott in seiner Weisheit und in seiner Gerechtigkeit entschieden, Miriam ist nun mit dem Aussatz behaftet, weil sie gegen einen Leiter des Volkes Gottes geredet hat. Und ich sage euch, im Volke Gottes wird so viel negativ und kritisch und schlecht über Älteste und Leiter und Prediger geredet. Ich möchte nicht sehen, wenn Gott einmal diese Leute mit Aussatz schlagen würde, wie die heute rumlaufen würden. Hütet euch davor, älteste Diener des Reiches Gottes, Prediger und Verkündiger leichtfertig zu kritisieren. Ja, sie stehen auch in Verantwortung. Ja, sie müssen sich auch vor Gemeinde verantworten, dürfen nicht tun, was sie wollen. Aber passt auf, wenn ihr schlecht redet über Älteste und Leiter der Gemeinde. Die vierte Person, machen wir ganz kurz Gehasi. Ich sage nur ein Stichwort, Gehasis Geldgier. 2. Könige 5, 20 bis 27. Seine Geldgier wird ihm zu Verhängnis. Und diese innere Sünde, dieser innere Aussatz der Geldgier, die wird bei ihm dann nach außen offenbar. Die fünfte Person ist Joab, Davids Heerführer und sein heimtückischer Mord. Könnt ihr lesen in 2. Samuel Kapitel 3. Auch dieser Mann wird mit Aussatz geschlagen. Und die sechste Person, die mit Namen genannt wird, die mit Aussatz geschlagen wird, das ist König Usia in seiner Anmaßung. Da heißt es in 2. Chronik 26, 16, als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz. Das ist ein Problem, vor allen Dingen auch bei jungen Predigern, wenn sie Erfolg haben. Wenn sie erfolgreich werden, dann überhebt sich so leicht ihr Herz. Ja, und was macht er? Er ist von Gott als König gesetzt und dann geht er in den Tempel und dann will er plötzlich Priester sein. Er will nicht in dem Amt bleiben, das Gott für ihn bestimmt hat. Gott hatte ihn gesalbt und berufen zum König, aber er will jetzt Priester sein. Und da geht er da rein in das Heiligtum und dann heißt es da, dass er beginnt zu räuchern. Und die Priester sagen ihm natürlich, du solltest das nicht tun. Und dann heißt es, da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Also es hat ihm gar nicht gepasst, dass er da kritisiert wurde. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Also ich habe mir so manchmal überlegt, was wäre, wenn Gott heute noch so handeln würde. Jeder, der heute mit Aussatz der Sünde in die Versammlung kommt und man sieht das bei jedem, da müsste sich jeder prüfen. Darf ich überhaupt hier sitzen? Darf ich überhaupt hier vorne stehen? Oder würde plötzlich bei mir auch an der Stirn irgendwie Aussatz sichtbar werden, weil irgendwas nicht bereinigt ist in meinem Leben? Haben wir noch Gottesfurcht eigentlich, wenn wir heute in die Gemeinde kommen? Oder ist das nur so Tradition und nebenbei pflegen wir unsere Lieblingssünden? Na, heißt es weiter, denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn. Und das fand ich dann gut, was dann passiert, da jagten sie ihn rasch hinaus. Aussatz muss rausgejagt werden, raus aus deinem Herz, raus aus der Gemeinde, raus aus dem Leben von denen, die sagen, sie seien Jesu Nachfolger. Da jagten sie ihn rasch hinaus und auch er selbst machte sich schnell davon, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Jetzt dämmerte ihm langsam, oh, irgendwas habe ich doch falsch gemacht. So war der König Usia aussätzig bis zum Tage seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus. Denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen und sein Sohn Jotham stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Da haben wir diese sechs Personen im Alten Bund, die mit Namen genannt werden, die mit Aussatz geschlagen wurden. Naaman, der Heide, der geheilt wird, Mose ganz kurz in seinem Widerstreben gegen Gottes Auftrag, Miriam in ihrer Rebellion und diese Miriam-Christen, das sind nicht nur die Frauen, das können auch die Männer sein. Gehasi in seiner Geldgier, Joab der heimtückische Mörder und König Usia in seiner Anmaßung, etwas sein zu wollen im Reich Gottes, wozu er nicht berufen ist. Das ist heute fast gang und gäbe in den meisten Mainstream-evangelikalen Gemeinden. Man beruft sich heute selber. Also all das, Widerstreben gegen Gottes Auftrag, Rebellion, Mord, Geldgier, all das ist Aussatz der Sünde, den Gott dort wirklich sichtbar nach außen offenbar gemacht hat. Das hebräische Wort für Aussatz ist Zaraat. Es symbolisiert die Sünde. Und im Talmud, also in den jüdischen Auslegungsschriften des Bundesvolkes, da hat man auch eine Reihe von Sünden aufgelistet, die den Menschen zum Aussätzigen machen. Üble Nachrede, Mord, Meineid, verbotene sexuelle Beziehungen, Hochmut, Diebstahl und Neid. Und interessant ist, diese Sünde konnte nicht nur den Menschen befallen, sondern es konnte auch seine Kleidung und sein Haus befallen. Und das ist bei Sünde immer so. Wenn du anfängst zu sündigen, dann bleibt die Sünde nie bei dir. Du befleckst und beschmutzt nicht nur dich selbst, sondern auch mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, die beschmutzt du ebenfalls. Erst als Miriam wieder gereinigt wurde, konnte das Volk wieder weiterziehen. Und ich glaube, manche Gemeinde kommt nicht voran, weil man den Aussatz der Sünde inmitten der Gemeinde duldet. Und darum geht es nicht voran. Und noch etwas. Der Aussatz der Sünde im Alten Bund, der wurde nicht von Ärzten behandelt, sondern die Aussätzigen, die mussten zum Priester. Und das zeigt uns, dass der Aussatz eine geistliche Sünde ist, eine geistliche Krankheit und nicht eine Hautkrankheit. Nun, jedem Israeliten war all das, was ich euch jetzt hier gesagt habe, bekannt, denn sie hatten ja die Schriften des Alten Bundes. Und zur Zeit Jesu war es so, Aussätzige mussten sich fernhalten von solchen, die rein waren. Und da hatten sie entweder Glöckchen an ihren Kleidern, sodass man gleich hören konnte, oh, da kommt ein Aussätziger, da muss ich einen Bogen drum machen. Und manche hatten eine Rassel. Und so verhinderte man, dass die rein waren, in Verbindung kamen mit Aussätzigen, denn sie durften diese nicht berühren, sonst wurden sie selber nach dem mosaischen Gesetz unrein. Auch die Reinigungsriten nach dem mosaischen Gesetz war jedem Juden bekannt. Die könnt ihr nachlesen in 3. Mose 13 und 14. Und ich fasse das mal kurz zusammen. Diese Reinigungsriten bestanden eigentlich aus drei Phasen. Die erste Phase, der Aussätzige musste zuerst zu einem Priester gehen. Das Blut eines Vogels und Wasser musste siebenmal auf den Aussätzigen gesprengt werden und ein lebendiger Vogel musste in das Blut des toten Vogels getaucht werden und dann wurde er freigelassen, er flog weg und das war ein Symbol, deine Sünde wird durch das Blut getilgt und gereinigt und der Vogel trägt nun die Sünde hinweg. Zweitens, der Aussätzige musste sich dann einer siebentägigen Quarantäne unterziehen. Also er musste sich erst einmal reinigen, er musste seine Kleider reinigen, er musste alle Haare abrasieren, bei den Männern der Bart, die Haare und sogar die Augenbrauen. Er musste komplett alle Haare entfernen und sich reinigen. Und dann musste er sich reinigen und waschen und 7 Tage in eine Quarantäne gehen. Die dritte Phase war am 8. Tag. Nach 7 Tagen kam er wieder zurück zum Priester und dann können wir in 3. Mose 14, 10 bis 20 dieses ganze Prozedere nachlesen. Es könnt ihr zu Hause in Ruhe für euch tun. Also da kamen dann Opfer und Öl und das wurde dann vermischt und dann wurde das auf den Aussätzigen gesprengt und dann wurde das Ohr und der Daumen und der rechte große Zeh gereinigt und dann kam das Öl drauf und dann nahm man das Öl noch und dann wurde ihm das Öl dann noch auf den Kopf gegeben und dieses ganze Prozedere musste gemacht werden und der Priester musste ihn untersuchen und wenn dann kein Aussatz mehr war, konnte der Priester diesen Mann für rein erklären und er wurde wieder in die Gemeinschaft des Bundesvolkes aufgenommen. Das sind Bilder. Und ihr habt gestern ja gut zugehört, der Apostel Paulus sagt, all diese Bilder sind Lektionen für uns im Neuen Bund, dass wir da was draus lernen. Ich fasse es mal zusammen. Aussatz steht für Sünde. Sünde macht unrein. Unreinheit trennt von Gott. Und Trennung von Gott führt in den geistlichen Tod. Also in der Zeit Jesu wusste jeder Israelit, dass seit Jahrhunderten kein Aussätziger mehr geheilt worden war. Naaman war der Letzte. 800 vor Christus. Über Jahrhunderte hatte man vielleicht versucht, über dritte Mose die Reinigungsriten Aussätzige zu heilen. Es war bekannt im Bundesvolk, nicht ein einziger Aussätziger wurde fast ein Jahrtausend lang gereinigt. Und so lehrten die Rabbiner in dieser Zeit, wenn einer einen Aussätzigen reinigen kann, dann kommt das einer Totenauferstehung gleich. Und Tote auferwecken, das kann nur einer, der Messias. Und so war es in der Zeit Jesu so, dass unter den Rabbinern gelehrt wurde, wenn einer kommt, der einen Aussätzigen reinigt, dann hat er die gleiche Vollmacht, wie wenn er einen Toten auferwecken kann. Und das kann nur der Messias sein. Ist ja schon interessant. Eigentlich wussten die, wenn jetzt einer kommt, der einen Aussätzigen reinigt, dann kann das nur der Messias sein. Das war rabbinische Lehre. Und nun kommt Jesus, er hält auf dem Berg die Bergpredigt, er legt die Prinzipien des Reiches Gottes dar und er kommt vom Berg herab und das Erste, was er tut, er reinigt einen Aussätzigen. Nach einem Jahrtausend, wo kein Aussätziger mehr gereinigt wurde. Und eigentlich hätten die Juden erkennen müssen, das muss der Messias sein, denn niemand sonst kann Aussätzige reinigen. Warum haben die Schriftgelehrten den Messias nicht erkannt? Jesus selbst sagt in Matthäus 5,17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus war gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Aber scheinbar, aus der Sicht der Pharisäer und Schriftgelehrten, hat er das Gesetz gebrochen. Und zwar gleich mehrfach. Erstens, Jesus hatte einen Aussätzigen angerührt und nach dem mosaischen Gesetz war das verboten, denn dadurch wurde er selber unrein. Und zweitens, anstatt dass er das ganze Prozedere, Phase 1 und Phase 2 und Phase 3 des mosaischen Gesetzes, diesem Mann auferlegt hatte, sagte er, er übersprang das einfach und sagte, geh zum Priester und zeig dich dem Priester. Tja, ich kann mir die Gespräche der Schriftgelehrten gut vorstellen, wie die so getuschelt haben. Der kann doch nicht von Gott sein. Mensch, guck mal, was in 3. Mose steht. Ja, die Leute gibt es auch in der christlichen Gemeinde, ja, die immer ständig irgendwie in ihrer Kritiksucht irgendwas suchen, auch gerade bei den Predigern, ja, was der da wieder gesagt hat und so weiter und so weiter. Da haben die untereinander getuschelt, Mensch, der hätte doch eigentlich den nach 3. Mose in die Quarantäne schicken müssen. Und warum hat er den überhaupt angerührt? Ja, ich sag's mal so, wenn Sünder Jesus richten, wenn Schriftgelehrte, die selber voller Aussatz der Sünde sind, ihren Urteil über Gott aussprechen, da kann nichts Gutes bei rumkommen. Aber was sie nicht begriffen hatten, Jesus hatte das Gesetz gar nicht gebrochen. Jesus hatte das Gesetz erfüllt. Jesus streckte seine Hand aus, sagt uns der Text, und rührte ihn an. Und hört einmal, alles, was Jesus tut und alles, was Jesus sagt, ist eine Predigt. Auch seine Handlung war eine Predigt für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus hätte ihn ja gar nicht berühren müssen. Jesus heilt einen Aussätzigen nur durch sein Wort. Naaman wurde durch ein Wort gereinigt. Miriam durch die Fürbitte des Mose. Auch Jesus hätte nicht den Aussätzigen anrühren müssen, aber er tut es ganz bewusst. Das war keine zufällige Berührung. Das griechische Wort, das hier steht, haptomai, für berühren, beschreibt immer eine Berührung, die nicht nur körperlich ist, sondern die den Menschen auch innerlich verändert. Und wenn immer Jesus Kranke heilt und sie anrührte, steht dieses Wort, da geht Kraft von Jesus aus. Kraft der Heiligung, der Heilung und Kraft der Reinigung. Das war also eine ganz gezielte Aktion von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich könnte mir das so vorstellen, da kommt also Jesus von dem Berg herab, die Leute alle um ihn rum und in der Ferne sieht man schon den Aussätzigen. Und ich glaube, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben in diesem Augenblick schon ihn ganz argwöhnisch betrachtet. Was wird er jetzt machen? Was macht er jetzt? Da kommt dieser Aussätzige. Und Jesus, so sagt es uns der Bibeltext eigentlich ganz wörtlich, seine Hand, die Hand Jesu zu ihm, dem Aussätzigen, ausgestreckt habend, rührt er ihn an. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da ist der Aussätzige und Jesus streckt seine Arme aus. Er geht mit ausgestreckten Armen auf den Aussätzigen zu. Könnt ihr euch die Pharisäer und die Schriftgelehrten vorstellen? Der wird ihn doch hoffentlich nicht anrühren. Das wäre ja ein Skandal. Aber Jesus lässt sich davon nicht abhalten. Mit ausgestreckten Armen geht er diesem Aussätzigen entgegen und dann berührt er ihn sogar noch. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen, sagt der Aussätzige. Und Jesus streckt die Hand aus, rührt ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und er wurde auf der Stelle von seinem Aussatz rein. Jesus rührte den Aussätzigen an und auf der Stelle wird der Aussätzige gereinigt. Über Jahrhunderte, fast ein Jahrtausend, wurde kein Aussätziger mehr geheilt und in diesem Augenblick wurde der erste Aussätzige in der Geschichte Israels wieder geheilt. Es war ein Zeichen des Messias vor dem Volke Gottes. Und Jesus hatte das mosaische Gesetz nicht gebrochen, er hatte es in dem Moment erfüllt. Denn in Jesus Christus ist das ganze alttestamentliche Gesetz, auch die Reinigungsriten aus 3. Mose erfüllt. Und das hat er demonstriert. Durch sein Wort, durch die Kraft seines Blutes später nach seinem Tod, wird der Aussatz der Sünde getilgt im Leben der Menschen, die ihn annehmen. Und das hatten die Pharisäer nicht begriffen. Jesus brauchte nicht Phase 1 der Reinigung und Phase 2 der Reinigung und Phase 3 der Reinigung, denn in ihm war das ganze Gesetz Phase 1, 2 und 3 erfüllt durch sein Allmachtswort. Gott in seiner Kraft hatte das Wort Gottes nun erfüllt. In Jesus Christus, dem Messias, einem reinen, wie noch keinen die befleckte Erde trug, einem reinen, ohne Gleichen, den die ganze Hölle schlug, wurde der eine Aussätzige rein und der, der ihn rein machte, der wurde nicht unrein, denn Jesus konnte nicht vom Aussatz der Sünde befallen werden. Der Messias war gekommen, das Reich Gottes war angebrochen und der Aussatz der Sünde musste weichen. Und mit dem Kommen Jesu wurden also alle Reinheitsgebote des alten Bundes in Christus Jesus erfüllt. Nun war Jesus gekommen und mit ihm war die Erfüllung des Gesetzes gekommen. Hatte Jesus das nicht in der Bergpredigt gelehrt? Glückselig die, die reinen Herzens sind. Weißt du, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Glückseliger, ein Seliger, ein Erretteter, ein Erlöster. Dann hat das Blut Jesu dein Herz gereinigt. Aber du musst auch dein Herz dann bewahren vor Sünde. Denn die Sünde lauert vor der Pforte deines Herzens. Und das war das Problem der Pharisäer. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern, ihr Heuchler, das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt ihr, inwendig seid ihr aber voller Raub. Kennt ihr die Christen, die so großen Wert auf äußere Dinge legen, aber das Innere, das, naja, da kann man ja mal drüber hinwegblicken. Jesus will innere Reinheit, er will Herzensreinheit. Er will nicht, dass der Aussatz der Sünde in deinem Leben, in deinem Herzen Fuß fassen kann. Schon der Psalmist wusste, dass äußere Reinheit, die Einhaltung der mosaischen Reinheitsgebote, nicht ausreichte, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Psalm 24, 3 bis 5. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Da, wo im Hebräischen das Wort für rein steht, das könnte man auch mit makellos übersetzen. Und wenn ihr ins Hohelied hineinschaut, das ist ja so ein wunderbares Bild. Die Braut ist die Brautgemeinde, das seid also ihr die Glieder der Brautgemeinde und der Bräutigam, das ist Jesus, der wiederkommen wird. Da finden wir das Wort wieder. Diese eine ist meine Taube, meine Makellose, meine Reine könnte man auch übersetzen. Sie ist die einzige ihrer Mutter, sie ist die Auserwählte derer, die sie geboren hat. Wer ist sie, die hervorglänzt wie das Morgenrot, schön wie der Mond, klar wie die Sonne? Hör mal, du bist Teil des Leibes Jesu Christi. Du bist die Makellose, der Makellose. Du bist rein wie die Sonne, wenn du ständig im Licht wandelst und das Blut Jesu Christi dich von aller Sünde reinigt. Wir werden den Zustand der Sündlosigkeit nicht erreichen. Das ist eine Irrlehre der extremen Heiligungsbewegung. Aber eines können wir. Sofort in jedem Augenblick, wenn etwas zwischen uns und unserem Heiland steht, uns zu ihm hinflüchten und das Blut Jesu im Glauben in Anspruch nehmen, dass wir gereinigt werden von aller Sünde. Das ist Heiligung. Und Heiligung bleibt ein Kampf bis zum Schluss. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Also je älter ich werde, bin jetzt 40 Jahre in der Nachfolge, umso mehr sehe ich in unseren Kreisen, wir haben so viel Bibelkenntnis, aber leider manchmal so wenig Selbsterkenntnis und manches Mal so wenig Sündenerkenntnis. Wer betet diese verlesenen Worte? Ich habe angefangen, die seit längerem zu beten, jeden Tag. Herr, erforsche mein Herz. Manchmal gibt es da Dinge in unserem Leben, da muss uns Gott drauf stoßen, das merken wir gar nicht. So subtil kann Sünde sein. Es gibt Leute, die sind so gebildet, die können dir alles erzählen über alle Völker und Länder dieser Erde, aber über das Gebiet ihres eigenen Herzens, da haben die nicht so viel Ahnung. Wie komme ich zur Selbsterkenntnis? Also nicht, indem ich mich selber erforsche. Wisst ihr warum? Weil wenn wir anfangen, uns selber zu beurteilen, dann fällt das Urteil entweder zu gut aus oder manchmal auch zu schlecht. Das ist auch ein Problem unter Christen, dass man sich selber zu schlecht macht oder man macht sich zu gut. Also darum betet ja auch der Psalmist gar nicht, ich erforsche mich, o Gott. Der betet was Weises, er sagt, Herr, mach du das mal. Fühl du mir mal auf den Zahn. Ja, ein Zahnarzt unter uns, der kann das viel besser beurteilen. Ja? Wir kommen viel zu schnell zu einer Fehldiagnose. Ja, Gott muss unser Herz erforschen. Und wenn das Licht von oben in die dunklen Ecken deines Herzens hineinleuchtet und da ist Aussatz, weißt du, dann ist das Wunderbare bei unserem Herrn Jesus Christus, dass er dir nicht nur die Sünde zeigt, sondern er führt dich auch immer unter das Kreuz, wo du diese Sünde ablegen kannst. Und da dürfen wir nie anfangen, uns in solch einer Spirale zu drehen in Selbstvorwürfen oder Gott bestraft mich jetzt oder das sind jetzt die Folgen meiner Sünden, sondern nein, liebe Geschwister, wenn du ein Gotteskind bist, dann hat Jesus deine Sünden am Kreuz von Golgatha ein für allemal ausgelöscht und er hat sie in die Tiefe des Meeres versenkt. Jemand, dem Gott seinen Aussatz zeigt, und damit komme ich zum Schluss, war Watchman Nee. Am Abend des 29. April des Jahres 1920 befand er sich ganz allein in seinem Zimmer. Er war noch unbekehrt und kämpfte nun um eine Entscheidung. Und dann schreibt er rückblickend: Ich kämpfte um die Entscheidung, ob ich den Glauben an den Herrn annehmen sollte oder nicht. Anfangs sträubte ich mich, als ich aber zu beten versuchte, gingen mir die Augen auf für das Ausmaß meiner Sünden. Und andererseits erkannte ich, wie wirklich und fähig Jesus als Retter ist. Mir stand das Bild vor Augen, wie der Herr am Kreuz die Hände ausbreitete. Es schien mir, als wollten diese Hände mich willkommen heißen und als sagte der Herr, ich warte hier, um dich anzunehmen. Damals wurde es mir klar, dass das Blut Christi mich wirklich von meinen Sünden zu reinigen vermochte und überwältigt von einer solchen Liebe nahm ich den Herrn an. Früher hatte ich über solche gelacht, die Jesus angenommen hatten, aber an jenem Abend wurde dies zu meiner eigenen Erfahrung und Wirklichkeit. Ich weinte, bekannte meine Sünden und bat den Herrn um Vergebung. Als ich so zum ersten Mal betete, erlebte ich eine Freude und einen Frieden, wie ich sie zuvor nie gekannt hatte. Licht schien den Raum zu durchfluten und ich sagte, Herr, du bist mir wirklich gnädig. Die ehrgeizigen Zukunftsträume werden begraben. Nachdem ich gerettet war, änderte sich vieles. Alle Pläne, die ich mir im Laufe von mehr als 10 Jahren zurechtgelegt hatte, verloren ihre Bedeutung. Und ich habe meinen ehrgeizigen Zukunftsträume aufgegeben. Seit jenem Tag hatte ich völlige Gewissheit darüber, dass ich von Gott berufen worden war und ich sah die mir vorgezeichnete Laufbahn klar vor mir. Ich erkannte, dass der Herr mich mit einer zweifachen Absicht zu sich gebracht hatte, um meiner Errettung und um seiner Herrlichkeit willen. Er hatte mich dazu berufen, ihm zu dienen und sein Mitarbeiter zu werden. Hört einmal, es gibt so viele Christen, die hat Jesus erlöst, herausgerufen auf dieser Welt und sie tun nichts im Reich Gottes. In dem Missionsbefehl Jesu hat Jesus nicht gesagt, macht Bekehrte, die sich auf den Sesseln der Kirchenbänken gemütlich machen, sondern Jesus hat den Auftrag gegeben, mache zu Jüngern. Und ein Jünger ist ein Schüler, ein Lernender, der seinem Meister folgt, der zu einem Diener und Mitarbeiter Jesu wird. Und das wird sichtbar in der Gemeinde. Heute gibt es ein Heer von Christen, die keine Gemeinde mehr haben. Jesus dienen und Mitarbeiter werden. Gehörst du dazu? Oder sitzt du nur passiv auf den Stühlen? Jesus dienen und sein Mitarbeiter werden. Du, das kannst du auch nur, wenn der Herr Jesus dich vom Aussatz reinigt in deinem Herzen. Wie viele dienen mit dem Aussatz des Herzens ihrem Gott aus Geltungssucht, aus Gründen wie jener König im Alten Testament, der plötzlich Dinge tun will, für die er gar nicht berufen ist. Aussatz. Wer darf an heiliger Stätte stehen? Der, dessen Herz rein ist. Fang mal das an zu beten. Nimm das mal in dein Gebet mit rein. Herr, erforsche mein Herz, bete das täglich und erkenne, wie ich es meine. Sind meine Motive denn immer wirklich rein? Oder ist da noch Aussatz der Sünde in deinem Herzen? Und wenn du dich Jesus ganz auslieferst, dann reinigt er dich durch den Heiligen Geist, der dich überführt, auch von verborgenen Sünden. Er reinigt dich durch das Blut Jesu Christi. Und so wollen wir auch heute Morgen zum Tisch des Herrn treten. Er nimmt den hässlichen Aussatz der Sünde aus deinem Leben, wenn da noch Geldgier ist, Geltungssucht, verborgene Sünden, Bindungen, die noch nicht gelöst sind. Jesus kann dich freimachen vom Aussatz der Sünde. Er hat die Kraft, durch sein Wort und durch sein Blut dich frei zu machen. Aber eines musst du tun. Du musst wollen. Und wenn du willst, dann spricht auch der Herr: Ich will, sei gereinigt. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir vom Herzen, dass du uns zum Erlöser geworden bist. Dass du, der du ohne Sünde warst, auf diese Welt gekommen bist, dass du selbst in einen menschlichen Leib eingegangen bist, dass du selbst auch unsere Versuchungen erfahren und erlebt hast, und doch warst du und bliebst du ohne Sünde. Und dann hast du dein heiliges, göttliches, herrliches Leben dahingegeben, dein Blut vergossen, auf das wir durch Glauben an dich von jedem Aussatz der Sünde gereinigt wurden. Ach Herr, ich bitte dich auch heute Morgen, wenn hier Menschen sind, wo Aussatz der Sünde ist, mögen sie den Tag nicht verstreichen lassen, ohne dass dieser Aussatz durch dein Blut gereinigt wird. Und wenn da verborgene Sünden sind, dann bitte ich dich, dass du einem jeden, der mit aufrichtigem Herzen zu dir tritt, dass du ihm diese Sünden zeigst und ihm auch zeigst, da ist ein Weg der Reinheit durch dein Wort und durch dein Blut. Mögest du wieder neu Gottesfurcht in unseren Herzen schaffen. Eine Gottesfurcht, die sich vor dir beugt, die sagen kann: Ich will meinem Herrn dienen und sein Mitarbeiter werden. Ich will die Berufung, den Dienst, den du vor Grundlegung der Welt für uns bestimmt hast, in diesem Leben demütig und von ganzem Herzen erfüllen, damit du geehrt wirst und damit dein Name nicht verlästert werde. O Herr Jesus, lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne dass du durch deinen mächtigen Namen Jesus und durch die mächtige Kraft deines Blutes Reinigung schaffst in Herzen und Gewissen derer, die heute Morgen hier in unserer Mitte sind. In Jesu Namen. Amen.